Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Die Euro 2020 ist Geschichte. Seit gestern kennen wir den neuen Europameister. Und ganz Italien steht Kopf. Schön, dass Sie dabei sind bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier. Und schön, dass ihr dabei seid, denn es gibt viel zu besprechen mit den Gästen. Schauspieler Stefano Bernardin und Markus Katzer, ehemaliger Nationalteamspieler. Und unser Experte Kurt Gager steht auch ein letztes Mal an meiner Seite. Markus, du bist jetzt Sportchef bei der Vienna. Ist der Kader schon vollzählig?
Leider nicht. Es warten noch ein paar stressige Tage auf mich. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir bis 15. einen Kader haben werden, der uns Freude bereiten wird.
War ja eine spannende Zeit, oder? Bei der Vienna die letzte Zeit. Neuer Kader, vieles neu. Was erwartet ihr denn von der Saison?
Naja, prinzipiell waren die letzten eineinhalb Jahre einfach schwierig. Ich meine, die waren überall schwierig, aber gerade im Amateurbereich, wo wir nicht weiterspielen haben dürfen letzte Saison und wirklich zu 100% mit dem Aufstieg gerechnet haben, auch immer in diesem Vakuum, wird weitergespielt oder nicht. Jetzt wurde weitergespielt, jetzt dürfen wir aufsteigen. Die Saison wird, wir freuen uns drauf, endlich dort wieder, wo wir auch schon mal waren, ja, mhm, und wo die Vienna zumindest hingehört. Und wir haben eine schlagkräftige Truppe, wir werden vorne mitspielen und vielleicht können wir ja das ein oder andere Mal noch überraschen.
Hast du noch Kontakt zu Vienna? Du warst ja auch mal Trainer.
Ja, ich war lang bei der Vienna und ja, natürlich mit dem Markus. Den habe ich seinerzeit selber zu der Vienna noch gebracht von Rapid. Oder ob es ja möglich, dass er zu Vienna kommt. Und ja, wie er schon gesagt hat, es war jetzt wirklich auch für die Vienna ganz, ganz wichtig und war auch wirklich gerecht, dass die Wiener sich entschlossen haben, da weiter zu tun, weil die Vienna wäre jetzt zweimal hintereinander quasi Meister gewesen und hätten nicht aufstehen dürfen, mhm, in die Regionalliga. Und das ist schon dann auch für einen Verein wie die Vienna dann ein hartes Los. Aber jetzt ist es Gott sei Dank geglückt und die Vienna gehört in diesen Bereich Regionalliga, zweite Liga im österreichischen Fußball.
Ja, mal alles Gute für die Saison. Du weißt zum einen, wie es sich anfühlt, bei einem großen Turnier dabei zu sein. Du warst bei der Euro 2008 und du weißt auch, was es heißt da im eigenen Land. Was ist denn das Wichtige bei so einem großen Turnier in einem Nationalteam?
Naja, ich glaube, also ich kann verstehen, warum es nicht funktioniert und ich kann verstehen, warum es funktionieren kann. Es sind oft Kleinigkeiten, es ist dann ein Spiel. Wir haben damals eigentlich richtig Pech gehabt, weil wir einfach gute Spiele gemacht haben. Uns hat einfach das Erfolgserlebnis gefehlt. Hätten wir das gehabt, hätten wir sicher auch etwas überraschen können, hätten vielleicht die Gruppenphase überstanden. Man sieht auch, gerade in dem Turnier, wie wichtig dann die einzelnen und die schnellen Ergebnisse sind. Ja. Mhm. Nicht ganz bei Dänemark, ja, aber gut, das hat auch andere Gründe gehabt, natürlich, sehr klar. Aber ich glaube, wenn man da in einen Flow kommt, dann kann man auch einfach vorne mit dabei sein. Italien hat bewiesen eigentlich, dass sie von Anfang bis zum Schluss die beste Mannschaft waren, wenn man ganz ehrlich ist.
Das werden wir natürlich noch genau besprechen. Es ist uns gelungen, für die letzte Nachspielzeit einen zu finden aus Italien, der zumindest spielen kann, dass er heute nüchtern ist.
Stefano, ich wusste es nicht verstanden.
Du bist in Wien geboren, aber deine Eltern kommen aus Italien. Wo hast du das Spiel gesehen gestern?
Ich war gestern im Prater im Public Viewing mit meinen Kindern und Freunden und mit meiner Freundin. Es war sehr, sehr aufregend. Wir haben dort sehr gezittert und geschwitzt und gebankt. Das war schon gegen Spanien, war ich schon dort. Mhm. Aber ich war gestern zufriedener mit der Mannschaft als im Halbfinale,
muss ich sagen. Ist das dein italienisches Naturell, dass du sagst, ich schaue nicht alleine zu Hause, ich bin Italiener, da wird in der Community geschaut?
Gruppenphasen zu Hause.
Okay.
Und ab dem Achtelfinale hinaus, weil sonst explodiere ich. Da muss man irgendwie raus damit.
Kommt da dein italienisches Temperament durch, wenn du Fußball schaust?
Auf jeden Fall. Also vor allem bei Europa- und Weltmeisterschaften. Sonst bin ich jetzt gar nicht, dadurch, dass es so viel gibt mittlerweile mit Champions League, Euroleague und, aber bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften mit den Kindern, dann raffen wir uns zusammen und Italien-Dress, Italien-Fahnen und raus.
Also
geht's.
Schon so, richtig, ja, mit Kostüm und Maske.
Ja, der gestrige Abend war teuer, die wollten alle ein neues Dress dort haben.
Wenn die Presse hätte verwarten, natürlich. Ja. In Russland waren die Italiener qualifiziert.
Das ist,
harte Zeit.
Ja, ja.
Du bist einer der wenigen wirklich erfolgreichen Schauspieler, die trotzdem keine Scheu haben, alles zu machen, verschiedene Dinge. Du machst Werbung.
Ja,
du machst
Kinder, was bleibt immer?
Ich bin jung und brauche das Geld.
Genau.
Aber du hast eine Sendung im ORF moderiert, eine Kabarett-Spiele-Show.
Ja.
Gibt es da eine Fortsetzung?
Ja, also wir zeichnen im Oktober 4 weitere Sendungen auf. Wann die ausgestrahlt werden, wissen wir noch nicht. Das kommt immer auf das Programm vom ORF an, aber es wird sicher lustig. Wir haben tolle Gäste dabei und die Spiele bleiben gleich und macht großen Spaß eigentlich. Ich war sehr nervös bei den ersten beiden.
War das so dein erster Ausflug ins Moderieren?
Ja, das war das erste Mal aus dem Cabaret Simple, der Confrontier. Aber live ist was anderes als im Fernsehen und hat aber großen Spaß gemacht.
Also du kannst flexibel sein, hast du jetzt festgestellt.
Ja.
Was machst du momentan?
Ich habe gerade den Bozen-Krimi fertig gedreht, darum habe ich mir das Viertelfinale auch in Bozen angeschaut. Da war auch große Stimmung gegen Belgien. Mhm. Und ab September drehe ich dann einen weiteren Film am Gardasee. Aber da ist noch Zeit bis dahin.
Hast du eigentlich selber Fußball gespielt, Mann?
Nur so zum Spaß. Also ich war dann leider nicht so talentiert.
Also aber so für ein Promi-Match oder so wird's reichen?
Ja.
Ja.
Kommt
also,
davon, wer die anderen Promi haben. Mit euch nicht, aber...
Nein, aber die Wiener veranstaltet ja immer wieder gern.
Als Linienrichter bin ich sehr geeignet.
Wenn man einen Knopf im Ohr hat.
Man wird schon in der Hand.
Für richtige Entscheidungen.
Genau.
Ja. Ich habe einen klaren Blick.
Wenn es das Libowitz ist.
Ja. Okay, also ihr könnt dann eure Daten austauschen für diverse Promispiele. Wir kommen zum gestrigen Finale. Italien gegen England. Während draußen vor dem Wembley-Stadion auf das Stadion gestürmt wird, gibt's drinnen eine herrliche Closing Ceremony mit Musik, mit Tänzern und großer Show im Wembley-Stadion. David Beckham war da, habt ihr gesehen? Tom Cruise und natürlich Prinz William und Kate und sogar der kleine George. War sehr süß. Die anderen beiden Kinder nicht. Vielleicht passt die Uroma auf sie auf währenddessen. Man weiß nicht.
Oder vielleicht Prinz Harry.
Das glaube ich nicht. So können wir ausschließen. Aber die Kate war ja vorher schon in Wimbledon, hat dort das Finale angeschaut und hat es dann geschafft ins Wembley-Stadion. Ja. Gleich zu Beginn hatte Italien eine Ecke und aus dieser Ecke heraus spielt Kane aus dem Zentrum auf Trippier und der flankt auf Luke Shaw. Und nach 117 Sekunden steht es 0-1 für England.
Eine Katastrophe.
Ja, eine Katastrophe. Ein Wechselbad der Gefühle sowieso für dich. Zum ersten Mal sind die Italiener im Rückstand. Und da war es irgendwie, du kannst das wahrscheinlich besser analysieren von meinem Gefühl her. Erstens waren sie nervös. Zweitens einmal gab es viele so Flüchtigkeitsfehler und mit dem Team-Spirit, den wir jetzt da wochenlang gelobt haben, der Italiener, war es irgendwie auch vorbei. Hast du das auch so gesehen?
Mit dem Tor ist, glaube ich, alles über den Haufen geworfen worden bei den Italienern. Weil es war ein Tor, das war nicht Italien-like, es war sehr einfach, eine simple Flanke von rechts übers Abwehrzentrum drüber und auf der zweiten Stange ist Luke Shaw alleine gestanden. Nicht? Und der hat natürlich perfekt abgeschlossen und dann hat man schon gesehen, die Stimmung bei den Italienern war auf Messerschneide. Weil Insigne war zum Beispiel sehr oft im Bild, wo er so quasi gemotzt hat mit seinen Mitspielern, war sehr unzufrieden. Die hatten dann wirklich eine, ich sag's jetzt so mal, Identitätskrise. Ja? Mhm. Weil die haben keinen Fluss bekommen, den sie über das ganze Turnier hatten. Und so ist es dann auch bis zur Halbzeit gegangen.
Mhm. Die Engländer haben das gut gemacht, die haben die Italiener so ein bisschen das Spiel machen lassen, Pausenstand war 0-1, auf den Rängen des Wembley-Stadions war total tolle Stimmung, am Rasen waren die Engländer ziemlich inaktiv und wie es kommen muss, wenn man inaktiv ist, nach einer Ecke für Italien herrscht Verwirrung im Strafraum und Leonardo Bonucci trifft zum Ausgleich 1-1 und das war dann auch der Endstand und wir wussten, es geht wieder mal in die Verlängerung. Jetzt weiß man, Italien hatte schon eine Nachspielzeit, einmal regulär gewonnen in den K.O.-Spielen und einmal ein Elfmeterschießen. Die haben schon gewusst, im Falle des Falles, das geht für uns aus. Die Engländer hatten nur eine Nachspielzeit gegen Dänemark und dann gab es da ja das Elfergeschenk. Also die haben noch gar nicht gewusst, wie das ist im Elfmeterschießen und das war dann auch so, denn die Nachspielzeit hat zwar eine hohe Anzahl an Wechseln gebracht, aber kein Tor. Und damit war klar, der Europameister 2020, der wird im Elfmeterschießen ermittelt. Und da gibt's ja noch die Geschichte von Gareth Southgate, der englische Trainer, der ist zwar so ein typischer britischer Gentleman und ist mittlerweile auch Kult, nach der WM vor allem, als er 2018 die Mannschaft ins Halbfinale geführt hat, aber der hat ein Elfmetertrauma. Als Spieler hat er 1996 den entscheidenden Elfmeter bei der EM im Halbfinale gegen Deutschland vergeben. Was glaubst du, ist in dem vorgegangen? Hat sich da gedacht, um Gottes Willen, nur keine Elfmeterschießen? Oder, Burschen, jetzt könnt ihr alles wieder zusammenbringen, was ich damals vergeben habe.
Ich glaube, der hat gar nicht viel Zeit gehabt zum Überlegen, wie aus der Vergangenheit. Aber das Elfmeter-Drama hat ihm irgendwo vielleicht trotzdem eingeholt, weil er hat ja nachher sich bekannt dazu, er hat diese Spieler ausgesucht, er hat diese eingetauscht, diese drei, die dann zum Schluss verschossen haben, und vielleicht auf indirekte Weise hat er seinen Beitrag geleistet, dass die vielleicht nicht jetzt das gewonnen haben, aber es ist ja nur spekulativ. Ich sag, vielmehr ist daran gelegen, die Italiener hatten Donnarumma, einen Tormann, der schon respekteinflößend ist beim Elfmeterschießen. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen.
Also das Elfmeterschießen hat Berardi und Ghent haben getroffen für Italien bzw. England. Und der erste, der vergibt, war allerdings ein Italiener, Belotti. Und da hat Pickford aber gehalten. Also das hat er toll gemacht, fand ich.
War schlecht geschossen.
War schlecht geschossen. Aber danach hat Maguire getroffen und da hat es ja ausgesehen wie nach einem Sieg von England. Ne? Und dann hat Bonucci getroffen.
Da war der Stangenschuss, ne?
Ja, genau. Rashford, der zappelt da beim Anlauf. Das kann ich auch nie leiden, wenn da jemand so herumzappelt. Und schießt dann an die Stange. Und Bernardeschi trifft für Italien. Und dann vergeben beide Spiele. Und er hat sie vorher eingewechselt. Und hat sie natürlich eingewechselt, weil er gedacht hat, die treffen jetzt im Elfmeterschießen, die sind frisch.
Na, ausgeruht, ja. Kopffrei.
Aber sehr jung waren die halt, ne?
Ja, aber sind aber bekannt, gute Elfmeterschießen. Ja.
Aber gut, was im Nachhinein ist mir immer gescheiter, das ist ja im EM-Finale, da werden auch die Beine ein bisschen schwerer und das Tor immer kleiner, wenn man zum Elfmeterpunkt geht, das muss man auch wissen, aber ich glaube, ein Spieler, der zumindestens eine Zeit lang im Spiel ist, ist konzentrierter und kann sich leichter konzentrierter als einer, der jetzt von der Bank kommt und draußen schon die ganze Zeit über den Elfmeterschießen nachdenkt. Mhm. Du spielst und bist in dem Konzentrationsflow und denkst nicht ans Elfmeterschießen. Und ich glaube, das hat er ein bisschen unterschätzt, ja, weil man hat auch gesehen, wie sie dann geschossen haben in Rashford. Da war der Donnarumma schon in der anderen Ecke und er hat trotzdem noch an die Stange geschossen. Ja. Ja. Also ich glaube, das war kein guter Schachzug vom Southgate.
Mhm. Ja, sie hätten überhaupt mehr machen müssen in der zweiten Halbzeit.
Du sagst, sie haben es schon im Spiel vergeben.
Also ich finde, die Engländer haben eine tolle Offensive gehabt, die wir gesehen haben in den vorigen Match. Und die haben einfach nichts mehr gemacht.
Ja.
Das war einfach wirklich zu wenig. Also man hat nicht mal Konter gesehen.
Aber es war ja oft so, dass wir uns immer gefreut haben, wenn am Anfang des Spiels ein Tor gefallen ist, weil dann weiß man, okay, die andere Mannschaft, es ist nichts mit Fuß im Tor.
Gas geben, ja.
Die müssen jetzt Gas geben.
Ja, diesmal war es zu früh.
Das war gestern absolut das Gegenteil dabei.
Ja, nicht? Weil
man hat gedacht, jetzt das frühe Tor. Beide Mannschaften lassen die Visiere fallen und wir kämpfen mit offenen Visieren, aber nichts dem ist passiert, sondern die Engländer haben sich einfach mit einer Menschenmauer hinten reingestellt, haben auf Konter gewartet, haben das wirklich gut verdichtet und die Italiener haben entgegen ihrer Art eigentlich sehr bedächtig aufgebaut und es war wenig Bewegung drinnen im vorderen Drittel vor dem gegnerischen Tor. Und natürlich, wenn du dann so langsam spielst, dann kann das jeder Spieler lesen. Da brauche ich nicht einmal ein Spieler von der Euro sein, ja. Das war wirklich im Schneckentempo. Das war allerdings dann zweite Halbzeit besser geworden ist. Dann haben sie mehr Positionen gewechselt. Ja. Weil früher, erste Halbzeit haben sie gespielt und stehen geblieben. Ja, aber dann haben sie auch Positionen begonnen zu wechseln. Ja. Und das hat die Engländer dann nicht nur irritiert, sondern auf einmal waren die sehr lethargisch. Und dann ist es halt so, wie oft in so engen Spielen ein Standard entscheidet. Und nicht von ungefähr sind dort fast, ich sag, nahezu ihre drei wichtigsten Spieler. Ne?
Die Verteidigungslinie kommt
die Linie
dann auch vorne.
Die Linie ist irgendwo herumgekugelt im Strafraum. Der Verratti hat auf die Stange geköpft und dann war Bonucci da. Ja. Also kommt meiner Meinung nach nicht von ungefähr, dass die Spieler da involviert werden.
Das ist so bei den Verteidigern, oder? Im Falle des Falles sind die Verteidiger dann zur Stelle. Es hat ja beide.
Ja, die haben ja dort das gnadenlos entschieden für Italien.
Das stimmt, ja.
Aber wie war das denn für dich, dieses Wechselbad-Gefühl? Hast du auch schon gedacht, nachdem
Ja, ich war mit Freunden und die Freunde haben die ganze Zeit gesagt, na, was macht ihr, wie die Schnecken? Und ich so, warte, langsam, die müssen das aufbauen.
Die
sagen,
was die macht warten,
ihr?
Die warten.
Ihr führt sie nicht. Und ich so, wart. Und ich habe auch gedacht, aber in der ersten Hälfte so, die bauen langsam. Aber sie kommen immer weiter nach vor, so wie sie es früh machen. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht haben sie noch nicht gecheckt, dadurch, dass sie in der zweiten Minute waren. Und die Italiener kommen ja sonst immer zu spät.
Was denn?
Die haben das gar nicht gewusst. Und dann steht 0-0.
Die waren
gar
nicht in der Kabine.
Ja, genau. Die waren noch gar nicht da. Und dann in der zweiten Hälfte habe ich gesagt, jetzt muss ein Druck kommen. Dann hat auch Chiesa sehr gut gespielt. Einmal sehr knapp vorbei. Einmal hat der englische Torhüter gut gehalten. Aber irgendwann mal ist, wenn man dachte, jetzt fehlt was. Jetzt, weil wenn jetzt kein Tor schießen, dann ist es vorbei. Und dann zum Glück diese Standardsituation, wo der Verratti eigentlich eh schwach geköpfelt hat. Ne?
Alles
und zum Glück. Ja, es war so viel Verkehr
von der wahnsinnige
Tor, der hat ja auch gar nicht gewusst, wo der Ball ist. Ne?
Ich sag, den hätte Pickford vielleicht auch noch nachhalten können. Mhm. So ist er an die Stange und von der Stange nach innen.
Das und da
ist
war der Wunsch zufällig da. Ja.
Genau, gut aufgepasst.
Ja.
Ja. Aber wir sind zufrieden mit Italien, also du sowieso mit Europameister.
Ich bin zum ersten Mal zufrieden. Ich muss dir vorstellen, für mich war das wirklich, die letzten 20 Jahre habe ich nur gelitten mit diesen Catenaccios. Ich war immer, ich war immer nur hinten. Die haben immer nur geschaut, dass ich kein Tor kriege. Und dann irgendwann mal war mit Baggio oder so, oder Del Piero war ein Kontertor. Und bei dieser EM habe ich zum ersten Mal gesagt, ja, sie spielen nach vorne. Ich muss mal dauernd an die italienische Mauer. Und das war für mich wirklich eine Europameisterschaft, wo ich es endlich genießen konnte.
Sie haben aber bedingungslos nach vorne gespielt.
Was?
Ja, sie haben bedingungslos
nach vorne gespielt. Auch wenn sie geführt haben, ja. Nämlich. Und das war früher, das war ja Wahnsinn, wie mit Arrigo Sacchi.
Da
in war 94.
Hinten, ich war hinten nur, abgeriegelt.
Hinten abgeriegelt, aber sie haben auch nichts gemacht. Und für mich
starke
war das
endlich.
Ja,
und wir Österreicher können natürlich sagen, wir sind jetzt gegen den Europameister ausgeschieden.
Vizemeister?
Ja, wir sind quasi eigentlich. Vizemeister. Ja.
Und hätten ihn geschlagen, wenn es VAR nicht gibt.
Ja,
das stimmt.
Wahrscheinlich.
Wenn es VAR nicht gibt, hätte die Kniescheibe von Marco Arnautovic nicht im Abseits gestanden.
Das war sehr knapp, ja.
Und für Gerwitz ausgeht, wird es jetzt nichts. Den wollten Sie ja zum Ritter schlagen. Es wird jetzt nichts mit dem Ritterschlag.
Anders schlagen werden sie.
Ja, vielleicht. Ja, und für Italien ist natürlich, die waren bei der WM 2018 nicht mal dabei. Was ist denn dort passiert, dass sich das so gewandelt hat?
Du, ich glaube, das war, also ich, in diesem Fall glaube ich wirklich, war es der Roberto Mancini. Mhm. Der Trainer hat da ganz viel richtig gemacht und hat eine Mannschaft ausgeformt, und zwar wirklich eine Mannschaft, wie man auch an den Toren gesehen hat. Jeder hat so ein, zwei Tore geschossen. Also nicht jeder, aber es gab keinen, wo man sagt, ohne ihn schaffen wir es nicht.
Viele Torschützen
und wirklich eine kompakte Mannschaft. Und er hat den Spielern gesagt, habt Spaß. Und das hat man wirklich gemerkt, muss ich sagen, von Anfang an.
Es gibt noch eine schöne Geschichte von Roberto Mancini. Der hatte als ehemaligen Mitspieler Gianluca Vialli, und den hat er ins Team geholt, in das Trainerteam. Und Gianluca Vialli, der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und darüber gibt es, glaube ich, sogar eine Serie auf Rai. Wo er der Mannschaft erzählt, dass man eben immer kämpfen muss im Leben um Tore, aber natürlich auch um den Krebs zu besiegen. Und er sagt, es gibt noch viele Dinge, die er erreichen möchte. Und ein Ziel war natürlich der Europameistertitel. Das ist eine schöne Geschichte. Aber was ist Roberto Mancini? Was ist der für ein Typ?
Ich glaube ein sehr konzentrierter der ist jetzt nicht so ein autoritärer Trainer, habe ich das Gefühl, sondern der ist bei den Spielern und gibt jedem eine Chance. Und dadurch, dass er selber so ein toller Spieler war und eben mit dem Vialli zusammen, glaube ich, ist er nicht nur Taktiker, sondern lässt eben spielen. Sagt, spielt, habt Spaß, macht was, ja. Mhm. Und wechselt halt so ein, dass jeder mal zum Zug kommt. Und
das ist auch bei den Italienern einzigartig gewesen. Genau. Ich glaube, die haben ja als Einzige sogar mal den Tormann eingetauscht.
Ja, gegen Wales.
Ja, jeder,
im letzten Gruppenspiel.
Ja, jeder von Italien ist irgendwann einmal am Platz gestanden. Das ist doch auch eine schöne Geschichte, oder? Also mir hat auch sehr gut gefallen, dass bei der Siegerehrung als erstes Spinazzola da reingekommen ist.
Das war
und
toll.
Auf Krücken und seine Medaille als erstes erhalten hat.
Der hat halt gefehlt, die letzten zwei Spiele, muss man sagen. Aber
okay. Ja, definitiv. Also ja. Der hat sie noch stärker gemacht. Aber ja, was heißt das jetzt für Italien?
Gar nichts.
Gar
also
nichts.
Jedes Turnier hat eine neue Energie. Schauen wir mal, was bei der WM passiert in Katar. Vor allem ist die im Winter.
Das sind die Italiener nicht so.
Man hat ja, glaube ich, bei dieser WM auch gesehen, wie eng die in dem Fall die Europaklasse oder die Weltklasse zusammengerückt ist. Ja, der kann ja nahezu von den ersten 25 Mannschaften, glaube ich, kann ich jetzt schon mittlerweile jeder jeden schlagen, wenn er die gute Taktik an dem Tag ausgibt. Und es werden total knappe Spiele und das ist, wie glaube ich, von Turnier zu Turnier immer schwerer, einen Sieger zu bestimmen oder zu erwähnen, weil das ist... Das ist, weil die Italiener ein bisschen Pech haben, scheiden schon gegen Österreich aus, ja. Nur ein Beispiel, ja, weil das war wirklich das Spiel, was sie wirklich am schwersten getan haben. Ja.
Klar.
Das wird in nächstes Jahr, die WM wird um nichts anders verlaufen. Ja. Die werden Favoriten, wo wir glauben, weil es große Namen sind, gehören die zu den Favoriten, dass die WM genauso purzeln wie jetzt bei der EM und auch die nächste EM in Deutschland wird ähnlich sein.
Darüber reden wir dann auch noch im zweiten Teil, was wir alles aus dieser Euro gelernt haben. Du weißt schon, wie sich das anfühlt, einen Engländer aus einem Bewerb zu werfen. Du warst bei Rapid nicht nur zweimal Meister, sondern euch ist es auch gelungen, zweimal, ich glaube Aston Villa war es, ja, oder? Die aus dem Bewerb geworfen haben. Was bedeutet der Fußballer auf der Insel?
Naja, das ist schon was ganz Besonderes gewesen. Ich meine, kaum ist man in England, merkt man, was bedeutet Fußball für die Engländer. Allein der Rasen am Platz, also das sieht man normal nur am Golfplatz. Wir waren zweimal krasse Außenseiter und das witzigerweise, wir haben sie zweimal hintereinander rausgeschmissen. Im ersten Jahr haben sie gesagt, okay, die haben uns unterschätzt im zweiten Jahr, aber das ist kein Argument mehr. Das war großartig. Im zweiten Jahr haben wir sogar auf der Insel dann gewonnen. Und das war unglaublich, also einer der schönsten Momente, die ich in meiner Karriere hatte, wenn ich so zurückblicke.
Also gar nicht so sehr die Meistertitel, sondern England.
Wenn mich einer fragt, ich bin schon öfter gefragt, was war das Schönste, natürlich kann man die Meistertitel, bei mir war es zweimal ein bisschen blöd bei den Meistertiteln, einmal habe ich mir kurz vorher das Kreuzband gerissen, da war ich jetzt nicht so in Feierlaune, wenn du dann eine Woche später dann Meister wirst und beim zweiten Mal...
Und ihr seid auch, glaube ich, Meister geworden vor dem Fernseher, oder? Das
genau,
ist entschieden
genau,
worden,
genau da.
Nicht am Platz, sondern das ist halt auch was anderes, oder? Das ist schon schöner, wenn man da
ja,
und das am
ist
Hafen
auf,
steht.
Ja, das ist auf jeden Fall
abgesehen
besser.
Abgesehen davon, wenn man verletzt.
Also für mich war es einfach keine schöne Situation, aber trotzdem die zwei Meistertitel. Ich meine, der Kurt kann... glaube ich, ist Rekordhalter, was Meistertitel betrifft.
Meistertitel
oder?
Überhaupt.
Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Deine ist noch irgendwer.
Ja, du weißt ja nie, bei welchem Verein, weil du bist mit so vielen verschiedenen Vereinen Meister.
Ich weiß nur mit drei.
Mit drei, naja, immerhin.
Mit drei verschiedenen, ja.
Und wie oft?
Siebenmal.
Wahnsinn, oder?
Wahnsinn.
Mit drei verschiedenen Vereinen.
Da gebe ich dir hundertprozentig recht, da waren einige dabei, die wirklich dann in der letzten Runde passiert sind. Ja?
Also
das ist das, woran man sich erinnert,
hatten,
oder?
Wir hatten große Konkurrenz natürlich sportlich mit der Austria, und aber sie ist wirklich aufgegangen bis zur letzten Runde. Ja? Und das ist wirklich, die Entscheidung ist gefallen in der letzten Runde. Und die sind dann schon besondere Momente, wenn es das so
was einfach
so
vorher
gewesen,
so
ja,
wahnsinnig spannend ist. Ne?
Also schön. Aber wir haben auch in der letzten Runde auch verloren gegen die Austria-Meistertitel. Also ich kenne die andere Seite auch.
Schöner sind schon, aber jeder will natürlich so schnell wie möglich die Meisterschaft entscheiden.
Natürlich,
aber
ja,
wenn man ehrlich ist, erinnert man sich eigentlich immer an die ganz knappen Geschichten, die man dann gewinnt. Ja.
Die man dann gewinnt. So war es auch gestern. Hier haben wir den kleinen George, der noch gejubelt hat hier. Ein bisschen später war es dann schon anders. Die englische Königsfamilie ein bisschen betroppelt. Schauen Sie da rein. Dafür gibt's bei Italien große Jubeltrauben. Der Trainer, ja, haben wir nochmal Flitterfetti und Feuerwerk. Das ist übrigens Gianluca Vialli, der Co-Trainer, um den gesprochen haben. Das Netz wurde zerschnitten, das Tornetz. Habt ihr das auch so, dass ihr mal von irgendwo ein Tornetz zerschnitten habt und das dann vielleicht so mit nach Hause genommen habt? Und hier haben wir noch einen, der jubelt beim Public Viewing.
Oh!
Wer ist das?
Wir haben hier irgendeinen Italiener fotografiert beim Jubeln. Ist es lang geworden gestern noch?
Ja. Dadurch, dass die Kinder mit waren, nicht zu lang, aber intensiv, sagen wir so.
Na gut, aber deine Kinder sind ja schon Teenager, oder?
Ja,
also
die werden eh noch länger aufgegeben. Ich habe es dann gezwungen.
So, es reicht.
Bett, so jetzt reicht's. Ich muss morgen zu einem
richtigen Interview. Wegen der Lusche der Papa durchsetzen. Ne?
Ja. Naja, beim Feiern, beim Nachhausegehen ist es immer schwierig.
Schwierig.
Wir reden natürlich noch über die verschiedenen Spieler. Gianluigi Donnarumma gegen Jordan Pickford. Wir haben das gestern hier in der Vorberichterstattung ein bisschen verglichen. Trotzdem, Jordan Pickford sehr gut gehalten hat, der Bessere war doch Donnarumma.
Ja, wobei man sagen muss, die Engländer haben, es ist jetzt auch wieder mal gelungen, nach langer, langer Zeit, dass sie einen Tormann da hinten drinnen haben, auf den sie sich wirklich verlassen können. Weil die haben ja wirklich sehr viele Torleute gehabt in den letzten, ich sag schon fast Jahrzehnten, die nicht so das nötige Bollwerk waren. Die hatten zwar große Namen, wie zum Beispiel Seaman, aber definitiv nicht ein Tormann, der dir den nötigen Rückhalt gibt. Mhm. Das sieht man jetzt. Pickford ist jetzt so einer. In Italien hat auch so einen. Ich glaube, auch Österreich hat einfach einen guten Weg mit Daniel Bachmann hier wieder eine starke Nummer 1 zu bekommen. Mhm. Also da sieht man ja, wie wichtig diese Leute sind. Ja, und die tragen natürlich viel dazu bei, ob eine Mannschaft Erfolg hat oder Misserfolg.
Oder eben nicht. Darüber reden wir gleich im zweiten Teil. Im Laufe der Euro haben wir immer wieder die Quizfrage des Tages gestellt. Es gab immer wieder Tippspiele und es gab ein großes Tippspiel, bei dem man einen Fernseher von LG inklusive Simply TV gewinnen konnte. Im zweiten Teil erfahren wir, wer unsere Preise bekommt. Bis gleich, bleiben Sie dran.
Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at/daily.
Willkommen zurück bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier mit unseren heutigen Gästen, der Sportchef der Vienna, Markus Katzer und Stefano Bernardin, unser italienischer Schauspieler und natürlich Kurt Gager, Markus Katzer. Jetzt kommt man total komisch, warum ich Markus zu dir sage, weil du bist der Meckel-Katzer für alle. Wie kam es eigentlich zu diesem Spitznamen?
Also den habe ich ganz als junger Bursch bekommen, bin mit 3 oder 4. Wir haben so einen Kleingarten gehabt in einer Gartenanlage in Niederösterreich. Und da waren ein paar Burschen, ich habe so lustige Haare gehabt, lange Haare, und ich habe ausgeschaut wie ein Igel. Und die Mecke waren im Prater und dann war ich der Mecke. Und ich hätte es einmal geschafft, diesen Namen loszuwerden. Und da hat mich der Josef Hickersberger gefragt in der Runde zum ersten Mal, ja, jeder soll sich vorstellen. Und wir haben 3 Markus in der Mannschaft gehabt bei Rapid damals. Und er fragt, wie sagen wir zu dir? Und ich habe gesagt, schnell Mecki. Und dann war es erledigt. Und den habe ich jetzt mitgenommen, aber ich habe nichts gegen den Namen. Ich find ihn gut, ich höre drauf und das passt.
Das ist dein Markenzeichen mittlerweile. Hast du auch einen Spitznamen?
Nein.
Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Sagt das, weil
Stefano.
Okay.
Zu seinen Spitznamen muss man auch sagen, für einen Verteidiger, der war ja auch lange Verteidiger und ein guter Verteidiger, ist der Spitznamen eigentlich sehr treffend. Ne? Weil da kann man schon ein paar Stürmer finden, die ein bisschen Respekt haben.
Mhm. Weil da kann man auch dazu Mecki, der klingt ein bisschen lieb eigentlich.
Da kann man sich dazu hängen, Mecki Messer. Ne? dann schaut die Geschichte anders aus.
Das stimmt.
Siehst du, ich war Rapid-Fan und wusste das gar nicht. Ich war immer nur auf der Westtribüne. Markus, Katze. Aber das Mecki habe ich gar nicht gewusst.
Ah, stimmt. Du wurdest von Andi Marek mit Markus.
Schon, ja, immer. Mhm. Ja.
Markus, Katze. Und der Gegner sagt mir, das war anders dann.
Ja, das wissen wir. Ja. Dafür reden wir jetzt über die Regenbogengeschichte, okay, oder? Und nein. Und aber das funktioniert, also das darf sein. Also Hauptsache mal.
Das muss sein.
Beleidigt sich nicht irgendwie rassistisch.
Nein.
Genau. In England gab es eine Unterschriftenaktion, dass heute ein Feiertag ist. Man soll nie im Vorfeld schon über was reden, was noch nicht da ist. Und die Engländer hätten ihr Preisgeld, ihre Prämie für den Europameistertitel auch gespendet an das Gesundheitsversicherungssystem, das sich sehr im Kampf gegen Corona eingesetzt hat. Was machen die Italiener? Die hauen das am
Die Italiener spenden mir 20%. Ich freue mich sehr, Kinder. Wir kaufen uns morgen wieder neue Dressen. Ich habe keine Ahnung,
also
was die machen.
Also die haben da nicht so Wohltätige. Aber das ist ja auch nicht gut, wenn man das im Vorfeld so kommuniziert. Vielleicht ist es rausgerutscht.
Es bringt nie Glück,
ja genau. Ja. Wenn man was verteilt, was man noch nicht hat.
Was man noch gar nicht hat, ja.
Zum 34. Mal haben diese Italiener jetzt nicht verloren. Das zeigt schon, dass sie wirklich gut sind, oder? Die werden auch für die Weltmeisterschaft dann
ein Thema. Naja, das ist eine unglaubliche Zahl, nicht? Und vor allem, wie viele Spiele dabei waren, wo sie gar keinen Gegentreffer bekommen haben.
Das stimmt.
Das muss man ja auch noch.
Aber die Engländer. Sascha Kalajdzic.
Ja, auch, ja.
Ja. Ja. Und was für ein Tor, muss man sagen. Ja. Also, das war wirklich ein Bombentor.
Die Italiener, glaube ich, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht mit Bonucci und Chiellini, weil das ist natürlich, sind zwei wichtige Spieler für diese junge Mannschaft. Der Rest ist ja sehr junge und talentierte Spieler. Wie sie dieses Abwehrzentrum schließen werden, oder entschließen sie die noch das eine Jahr anzuhängen für Katar, weil das ist ja nächstes Jahr. Aber grundsätzlich muss man die Italiener wieder wirklich auf der Rechnung, haben. Und so wie es halt einer großen Fußballnation eben zusteht, ja, keine Frage.
Ist es das, was eine gute Mannschaft ausmacht, dass man so nicht nur die Charaktere unter einen Hut bringt, sondern so eine Altersstruktur hat, die sich so ein bisschen durchmischt, junge, ältere?
Ja, also ich finde es total charmant, weil das ist Erfahrung mit sehr vielen jungen Esprit drinnen. Und wenn die Jungen sich da ein bisschen einordnen und sich von den Älteren die Tipps geben lassen und die auch versuchen, in der Mannschaft umzusetzen, dann glaube ich, kann so eine Mischung immer rauskommen, wie sie in Italien ist. Ja?
Hast du das auch schon bei Vienna, so eine Mischung?
Naja, ich glaube, das ist einfach ein Unterschied. Es kommt immer auf die Ziele des Clubs an. Und wenn man so wie Red Bull Salzburg sagt, okay, wir wollen Spieler verkaufen, dann gibt es trotzdem immer wieder auch routinierte Spieler, die Mannschaft zusammenhalten, weil ein junger Spieler, der nicht so viel Erfahrung hat, der reagiert ja in gewisse Situationen, wie im EM-Finale beim Elfmeterpunkt, weiß ich nicht, ob's ideal ist, einen 22-Jährigen hinzuschicken. Mhm. Ja. Ich glaube, die Mischung macht's aus. Bei Italien hat man jetzt gesehen, wenn man das wirklich analysiert, das war vom Gefühl her der größte Zusammenhalt. Mancini hat es geschafft, diesen Zusammenhalt herzustellen. Also wirklich eine Mannschaft, die bedingungslos zusammengehalten hat, plus ein hervorragender Torhüter und Angriffsfußball. Ich glaube, man kann Spiele schon entscheiden, wenn man sich hinten reinstellt, so wie sie es immer wieder gemacht haben, aber man kann keine EM gewinnen. Mit der Gefahr, dass man vielleicht im Viertel- oder Achtelfinale trotzdem ausscheidet.
Ja, das kann in einer K.O.-Phase sowieso immer passieren. Aber bei den Italienern, wir haben oft darüber gesprochen, ist war sehr auffällig, dass auch in der Verteidigung, wenn die mal ein Tor verhindert haben,
dann haben sich die
abgefeiert. Also das war wie beim Volleyball fast, wo die abklatschen oder so. Ist es auch das, was es ausmacht?
Also ich finde, man hat es ganz klar gesehen an Frankreich. Mhm. Frankreich hat wirklich ganz tolle Einzelspieler. Ja? Und die waren so, also jeder hat für sich gekämpft, die haben eben nicht zusammengehalten. Mbappé hat verfehlt, der ist alleine vom Platz gegangen. Keines hingegangen und hat ihn getröstet, das hat man überhaupt noch nie gesehen. Und ich glaube eben, wie du richtig sagtest, der Standard ist so hoch mittlerweile. Also es gibt kein kleines Land mehr, sondern die Schweiz hat dann noch aufgeholt. Also sind alles sehr gut. Man muss einfach als Mannschaft zusammenhalten. Und ich glaube, die Älteren haben dazu beigetragen, zu sagen, kommt's, machen wir weiter, wir halten zusammen. Und das war halt das Wichtige bei dieser Europameisterschaft, dass man einfach zusammenhält als Mannschaft. Mhm. Ich meine, Fußball war immer schon ein Mannschaftssport, aber es ist immer wichtiger geworden, weil die Qualität, die athletische Qualität, ist relativ gleich mittlerweile. Also Sprinter
von der Technik her, von der Athletik sind die relativ gleich einzustufen.
Dadurch, dass du als Einzelspieler nicht mehr so viele Möglichkeiten hast, zu dribbeln oder so, wie es früher war, weil alle schon hinkommen, also es ist schon taktischer geworden, der Fußball, oder?
Ja, absolut.
Und dadurch muss man als Mannschaft zusammenhalten.
Was diese eben auch wesentlich gezeigt hat, ist, dass das Wort Kollektiv ganz groß geschrieben wird. Ja. Und natürlich tut es jeder Mannschaft gut, wenn sie Einzelkönner dabei haben oder außergewöhnliche Spieler dabei haben. Aber die müssen sich auch in dieses Kollektiv einordnen und müssen fürs Kollektiv da sein. Dann hast du eine gute, funktionierende Gruppe und die kann dann auch Erfolg haben. Und so wie der Stefano gesagt hat, bei Frankreich hat man das gesehen, da war diese Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft nicht so gegeben. Ja?
Ja, da haben wir auch erfahren, dieses Theater da beim Training, der spielt mit dem Ball nie hin, das ist ja Kindergarten. Giroud
war schon im Vorfeld. Ja, war schon im Vorfeld.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja.
Und die Franzosen sind ja offensichtlich da vielleicht Spezialisten, weil die hatten ja auch, so lange ist das nicht her, bei der WM in Südafrika, wenn ich mich erinnere, 2010 auch ein großes Theater, ne? Die innerhalb der Mannschaft, die mussten ja dann nach der Vorrunde nach Hause und das war ja staatstragende Moment, die haben sich da in
Aber ist das nicht Aufgabe des Trainers, da eine Mannschaft zu formen auch? Was glaubt ihr?
Ja, hundertprozentig, der Trainer ist dafür verantwortlich.
Noch dazu bei einem Nationalteam, können wir aussuchen.
Ja, okay. Ich glaube schon.
Wenn du dich so aufführst, bist du das nächste Mal eben nicht dabei.
Naja, das ist kommt auch wieder darauf an, auf die Größe eines Spielers. Also das kennen wir ja in Österreich selber auch. Wir haben ja selber jahrelang zur Diskussion geführt, wo soll der und der spielen, bis wir dann draufkommen, dass die richtige Position ist auch doch dort, wo er eigentlich immer gespielt hat bei seinem Club. Ja. Nicht? Und da hat es der Mannschaft auch gut getan, muss man ganz ehrlich
der
sagen.
Der Alper Alaba, mein Sohn.
Ja.
Das hast du jetzt.
Es war wirklich so.
Ja, es war das
Schwert. Er hat sich einfach wohlgefühlt in seiner Position.
Also mit einem Spieler hast du dich schon abgemeldet, aber als Trainer würde man dich sofort wieder bei einem Legendenspiel, oder? Gut, nehmen wir mit, oder?
Du kannst die Mannschaft coachen, ja.
Also eine der Erkenntnisse.
Für den Mannschaftszusammenhalt zu finden.
Ist das im Theater auch so, dass man nur auf der Bühne als Team funktionieren kann?
Beim Theater ist es genauso. Auch dort gibt es Einzelspieler, Stars. Mhm. Ja. Und wenn sich das, aber wenn du merkst, dass der Star nicht mitspielt im Ensemble, sondern nur noch auf sich selber, dann ist es Fahrt für die Zuschauer. Dann ist es keine, es ist auch ein Mannschaftssporttheater. Außer es ist ein Monolog, dann ist es wurscht. Ja. Ja. Aber
dann sind die anderen ja normalerweise nicht da.
Und je stärker gepasst wird, desto stärker ist auch dann der Star wieder. Also es hängt immer zusammen. Also der De Niro zum Beispiel hat immer mit der Jodie Foster ganz viel geübt, die war ganz jung bei Taxi Driver. Der hat ganz viel mit ihr gemacht und hat sie stark gemacht, weil er gewusst hat, wenn sie stark ist, bist du auch stärker automatisch. Also so ist es halt.
Hast du so Vorbilder, wo du sagst, so wollte ich spielen? Oder
Roberto Baggio. Oder du meinst ein Schauspieler, oder was? Ein Schauspieler, ja, auch die italienische Fußballmannschaft ist für mich ein Schauspieler.
Ja, sehr wichtig. Haben wir gesehen. Dass
wie das der Ciro Immobile. Das ist ein toller Schauspielcoach.
Ja, aber auch bei den Engländern mit Raheem Sterling, oder? War auch eine gute Schauspieleinlage.
War gestern auch wieder ein Schauspieler dabei.
Ist auch einmal umgefallen, weil es eisig war. Oder
aber das war das Beste, er liegt am Boden. Und dann so, was, wir haben da geschossen.
Also, ja. Roberto bin ich dabei.
Keine Schmerzen.
Der hat übrigens am wenigsten gefallen von den Italienern.
Ja, der war auch gestern jetzt nicht so präsent. Ja, schade.
In der ersten Halbzeit mit dem Schusser Pech hatte, ich glaube, der wäre sehr interessant geworden, wo der Verteidiger geblockt hat. Ja. Erste Halbzeit, die Direktabnahme.
Das stimmt, ja. Mhm. Aber er hat
nicht so
zu wenig performt. Gemacht für das Kollektiv, meiner Meinung
nach. Wer gut performt hat, war Cristiano Ronaldo, denn der ist Torschützenkönig geworden.
Das stimmt.
Harry Kane bleibt ohne Titel, also weder den Europameistertitel, Schützenkönig ist sich auch nicht mehr ausgegangen. Dazu hätte er nämlich ein Tor schießen müssen, was er nicht hat vier Tore erzielen können im Turnier und Ronaldo 5. Patrick Schick hat auch 5, aber Ronaldo hat zusätzlich noch einen Assist und damit gehört der Schützenkönig wieder mal ihm. Bester Spieler ist geworden Gianluigi Donnarumma, der Tormann.
Echt?
Ja. Der war schon an der Bar wahrscheinlich.
Das weißt du gar nicht, dass ich da lebe.
Donner wer?
Madonna? Madonna?
Das ist doch selten, oder? Dass ein Tormann zum besten Spieler.
Ja, es ist selten, aber ich glaube, er ist Feldspieler, somit kann er auch der beste Spieler werden. Und das wurde viel zu oft nicht gemacht. Ich glaube, dass er ein Grundstein für diesen Europameistertitel war und somit ist auch gerechtfertigt, ihm auch im Finale den entscheidenden Elfmeter dann oder die Elfmeter gehalten. Ja, und somit ist das gerechtfertigt, denke ich.
Wer wäre noch in Frage gekommen für euch?
Ich habe einen Torschützenkönig, musst du sagen, wer denn sonst?
Wer denn sonst?
Wer Ronaldo. Er braucht 3 Spiele oder 4, was er hat, ja. Das genügt. Ne?
Reicht.
Ja, und beim Spieler des Turniers, ja, diskutieren wir einfach nicht drüber. Akzeptieren es und es ist auch verdient. Es ist wirklich verdient, dass er Spieler des Turniers geworden ist.
Aber wenn es so knapp ausgeht, ist es doch oft so, dass dann einer, so wie im WM-Finale hat Frankreich gewonnen, bester Spieler war dann, glaube ich, Luka Modric. Da gibt man doch diesen besten Spieler dann auch dem Finalverlierer. Ja, aber da ist keiner in Frage gekommen.
Sterling hat stark angefangen bei den Engländern,
und dann
hat
stark nachgelassen.
Komplett runtergefallen. Kane hat schwach begonnen, ist dann stärker geworden, war auch gestern, speziell erste Halbzeit, sehr präsent. Mhm. So, und dann...
Er war in Wahrheit war gestern der beste Spieler und übers Turnier gesehen Der hat nicht viel Tore bekommen. Ja. Und das auch, weil er einfach super gehalten hat. Somit ist es wirklich...
Und vor allem hat er entscheidend dazu beigetragen, dass sie den Titel geholt haben. Und das ist ja wirklich was Zählbares. Mhm. Ja.
Auf jeden Fall. Also gerechte Entscheidung. Gianluigi Donnarumma ist der beste Spieler geworden. Was wird uns sonst von dieser Euro 2020 in Erinnerung bleiben, außer dass sie nicht 2020 stattgefunden hat?
Das stimmt.
Was denkt ihr, die Eriksen-Geschichte?
Naja, die Eriksen-Geschichte wird sicher noch lang genug rauf und runter gespielt werden, keine Frage. Was wird überbleiben von dieser EM? Viele haben geglaubt, dass nicht sehr viele Spiele werden sein, die von hohem Niveau sein werden, weil die Spieler alle überspielt sind, lange Saison, dann natürlich jetzt noch verstärkt mit dieser Corona-Zeit. Aber man muss ganz klar sagen, dem war nicht so. Also nein. Speziell die Top-Mannschaften waren auch körperlich, speziell die Italiener, wenn man sieht, die haben ja, glaube ich, 3 Spiele in der Verlängerung mit Elfmeterschießen gehabt, waren körperlich top.
Und haben noch ein paar drinnen, die im Champions-League-Finale gewonnen haben. Also die haben wirklich das volle Programm.
Genau. Und dann natürlich, das muss man jetzt wirklich als Realität anerkennen, dass einfach die Dichte im vorderen Bereich ist zusammengerückt. Ja. Ich höre das immer so vom Tennis, dass wenn ein Top-10-Spieler nicht einen guten Tag hat, kann er auch gegen die Nummer 90 der Welt verlieren. Ja? Mhm. Das ist vielleicht beim Fußball nicht so krass, aber ich glaube, die ersten 20, 25 Teams weltweit, die sind wirklich ganz eng zusammengerückt und das ist schon eine wesentliche Erkenntnis, weil so knapp war es bei keinem Turnier noch.
Nordmazedonien hätte vielleicht nicht Europameister werden können, aber dann...
Ja, die Türkei auch nicht. Aber wichtig, glaube ich, ist, dass man schon ein bisschen auch durch die Österreich-Brille sieht. Also muss ehrlich sagen, das Spiel, ich meine, wir haben jetzt nicht so gut angefangen im ersten Spiel, aber das Spiel gegen Italien war das erste seit ganz langer Zeit, wo ich wirklich vorm Fernseher war und gedacht habe, okay, das schaffen wir und das bei so einem Ereignis und zu einem Zeitpunkt in der K.O.-Phase. Ja. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, das war, darauf kann man aufbauen und das stimmt mich eigentlich positiv, auch das, was in Zukunft passieren wird.
Darüber vielleicht reden wir gleich noch, über die Österreicher, warte noch kurz. Ja. Es gab noch überhaupt, dass wieder Zuschauer da sein durften, das war ja wieder was Neues. Ich glaube, das wird uns auch in Erinnerung bleiben, nach so langer Zeit. Es gab zum ersten Mal den Videoassistent. Hat sich so mittel-etabliert,
nicht immer glücklich.
Wir starten ja erst mit dieser Regelung. Es gab unterschiedlich viele Zuschauer, mal war es voll, mal war es nur halb voll, also je nachdem, wie die Länder, die Regierungen das erlaubten. Es gab ein wunderschönes Tor von Patrick Schick, oder? Also das wird uns auch in Erinnerung bleiben, als der schottische Tormann da die Abstandsregel ein bisschen genauer genommen hat. Es gab viele Einwechslungen. Es gab verschiedene Austragungsorte. Das wird es jetzt auch wahrscheinlich zumindest bei der nächsten Euro nicht geben. Es gab diese mehr Einwechslungen durch Corona ja auch. Die Kader waren größer. Glaubt ihr, wird sich das etablieren? Also werden wir da dabei bleiben, auch wenn wir nicht mehr Corona haben?
Also das mit den Mehreinwechslungen finde ich eigentlich prinzipiell gut, weil das hält das Spiel natürlich frisch, wenn du 5-mal einwechseln kannst. Noch dazu, wenn die so eine lange Saison gespielt haben.
Oder sogar 6-mal.
6-mal?
Mit Verlängerung.
Also mit Verlängerung, richtig. Also dadurch, dass die müde sind auch von Champions League und langen Meisterschaften, finde ich das eigentlich gut bei einer Europa- und Weltmeisterschaft. Sollte man beibehalten. Und die verschiedenen Austragungsorte fand ich eigentlich auch nicht so schlecht.
Also, fandest du nicht so schlecht?
Na, wenn, dann müsste man es aber konsequent machen.
Ja. Sagen, einer reist 10.000 Kilometer und die anderen spielen zu Hause.
Also wenn, dann müsste man sich das genau anschauen.
Ja. In Pandemiezeiten so herumzureisen war natürlich auch nicht der glücklichste Zeitpunkt, um sowas auszuprobieren. Was wünschen wir uns an Veränderungen für die Euro 2024? Findet in Deutschland statt?
Nee, das auf alle Fälle der Wahlschiedsrichter ein bisschen mehr Erlaubnis hat oder ich weiß nicht, vielleicht ist auch von der UEFA verordnet worden, dass er den Hauptschiedsrichter am Feld nicht überholen darf. Aber wenn er etwas sieht, wo der Schiedsrichter einfach daneben liegt, dann muss er und darf er ihm das sagen.
Ja.
Weil nur bei Abseit, ja, und dann bei Elfmeter nicht und bei rote Karten nicht, weil das sind für mich auch spielentscheidende Szenen, da muss er einfach präsent sein, ja.
Also der Schiedsrichter, der da war, Harald Lechner, der hat uns das ja erklärt, dass der VAR nur dann eingreift, Wenn das jetzt eine ganz klare Entscheidung ist und durch das, dass eine Berührung gab, war es halt immer Messen des Schiedsrichters und da wird er eben nicht overruled.
Ja, aber
nur
wenn
zur
ich
Erklärung.
Dann, ja, ich weiß, was du meinst. Was habe ich für Absicht? Macht die Leute nur noch narrischer, ja, vor dem Fernsehen zu Hause, nicht? Wenn sie dann solche Szenen sehen, wie dann der Elfmeter von England gegen Dänemark war oder verschiedene, oder nebenher das Foul von dem Schweizer, wo er angeblich ein Foul war, sofort rot bekam. Und gestern war die ähnliche Szene von Jorginho, die meiner Meinung nach weit drüber war über den Schweizer und da gab es dann nur eine bittere gelbe Karte, sonst gar nichts. Ja.
Was es auch noch nie gab, ist, dass jemand gesperrt wird wegen Beleidigung. Ist das eine gute Idee? Also Marko Arnautović, uns hat es halt getroffen. Was seht ihr das, dass das in Ordnung ist?
Ich
oder?
Weiß nicht, was er gesagt hat. Also Materazzi war auch sicher nicht ohne zu Zidane.
Gut, das war im letzten Spiel, da hat es gut gemacht, hat sich das für das Finale auch gemacht.
Und er hat so gemacht, dass man es nicht gemerkt hat, so ganz leise. Ne?
Ich glaube, das ist auch
man kommt in den Klippen lesen.
Ja, genau. Die Frage ist immer, wann macht man das? Ja, ich meine, wenn man Tor macht und dann, glaube ich, eine gefühlt zwei Minuten lang in eine Richtung schimpft, ist das nicht so schlau, weil dann besteht natürlich automatisch die Möglichkeit, dass das irgendwie aufgenommen wird. Ja? Wenn man das während des Spiels 25 oder das wird auch im Finale 100 Mal passiert sein, da hat es auch die ein oder andere Diskussion geben. Aber das passiert nun mal. Ich glaube, es ist einfach wichtig, wann man das tut, weil das sind Emotionen, die sind je nach dem Match vergessen und das ist Fußball und das gehört auch dazu. Aber in der Form, wie es Marco gemacht hat, war es nicht schlau und noch dazu hat er die Mannschaft stark geschwächt.
Ja. Also wir lernen daraus, Marko Arnautović hält in Zukunft die Klappe. Wir können, so wie du gesagt hast, wir heben uns das auf für die WM 22 dann und spielen so weiter wie gegen Italien. Hoffentlich, Franco Foda, für euch bleibt der Trainer?
Also ich glaube mittlerweile ja auch bestätigt vom Präsidenten und auch vom Sportdirektor. Und sage ja, die Europameisterschaft selber jetzt, die ist ja überall positiv bewertet. Es waren sehr viele Ungereimtheiten im Vorfeld der Europameisterschaft, weil die Ergebnisse nicht gepasst haben, weil die Spielweise nicht gepasst hat. Aber ich gehe davon aus jetzt, dass, so wie die einhellige Meinung ist von Seiten des ÖFB, wird sich hier in der nächsten Zeit nichts ändern und Franco Foda wird auf alle Fälle die Qualifikation spielen.
Da muss er jetzt durch, das muss, ja. Muss er auslöffeln, was er sich eingebrockt hat. So, was werden wir ab heute fernsehen, ist noch die Frage.
Ja, das ist...
Einer wird vielleicht an einem neuen Fernsehen, denn wir hatten drei, die dieses Finale richtig getippt haben, also die im Finale Italien gegen England getippt haben und auch den, also Italien als Europameister. Und ich bitte jetzt unsere Gäste, da einen zu ziehen, weil wir haben noch drei Preise natürlich. Also es gibt zwei Trostpreise und den LG-Fernseher mit 55 Zoll und Simply TV. Und wir machen das ganz nach dem klassischen Muster 3-2-1. Dritter Preis ist ein Kurier-Abo, zweiter Preis ist ein Rasierer von Akatronic. Und der erste Preis ist dann der Fernseher. Stefano, möchtest du beginnen?
Gut, bist du dabei, Kurt, oder?
Nein, der Kurt ist nicht dabei. Ich war mit dabei.
Platz 3 ist das
Kurier-Abo.
Das ist eigentlich ist das der Hauptpreis, ne?
Kurier-Abo ist eigentlich der Hauptpreis, aber du darfst jetzt mal...
Schau mal nach.
Soll ich das aufmachen? Ja, mach auf. Kannst du vorlesen.
Italiener gewonnen.
Wolfgang Widerstein.
Gewinnt ein Kurier-Abo. Gratulation. Platz 2... Wer ist das? Es geht um einen Rasierer von Akatronic.
Alfred Reisenberger.
Alfred Reisenberger gewinnt einen Rasierer, weil wir brauchen es eigentlich nicht mehr ziehen.
Jetzt wird spannend. Stefano Bernhard.
Und das ist Michael Poklonik. Und der gewinnt den LG-Fernseher inklusive Simply TV. Ja, es hat sich ausgezahlt, bei uns mitzuspielen, oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Der LG-Fernseher geht an Michael Poklonik. Zweiter Preis, Alfred Reisenberger Rasierer und Wolfgang Widerschein gewinnt ein Kurier-Abo. So, und jetzt ist das Bier ausgeschüttet von der Kurierbox.
Das ist nicht getrunken, auch keine.
Wow. Gut, wir hatten 32 Nachspielzeiten. Ich glaube, du warst bei 14, mein Experte. Wie fällt dein Nachspielzeit-Resümee auf? Ihr unterschreibt es bitte noch auf unserem Trikot.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte so eine ähnliche Situation schon einmal, aber es hat mir mit dir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und finde es schade, dass es heute zu Ende geht, aber alles Schöne hat einmal ein Ende und wir müssen auch das hier heute akzeptieren und deswegen haben wir heute auch zum Schluss zwei nette Gäste gehabt.
Absolut. Und, würdiges Finale.
Für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
Ja. Dankeschön.
Es gibt ja vielleicht wieder mal eine Weltmeisterschaft oder eine EM und vielleicht der Kurier überträgt wieder.
Ja, das hoffen und wir natürlich.
Wir sehen uns wieder als Gast oder als Experte. Schauen wir mal.
Was auch immer. Ja, wir hatten wirklich tolle Gäste. Es hat mit dem Sportminister Kogler begonnen. Wir haben viel gelernt von Patricia Staniek, die Profilerin ist. Die hat uns viel erzählt über die Gesichtsmimik der Fußballer. Wir haben von Serge Falk vieles über die Belgier erfahren. Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer und ÖFB-Präsident Leo Windner waren zu Gast. Die haben diese Sendung sehr bereichert. Die Ex-Landeshauptleute Michael Häupl, Erwin Bröll und Hans Nissel waren auch sehr unterhaltsam. Wir hatten Josh zu Gast mit seinem neuen Sommerhit. Den Rapid-Präsident, der war auch bei uns, eine entzückende Spielerfrau, die Freundin von Christoph Baumgartner, Sandy Sobotka und sämtliche Ex-Nationalteamspieler. Ja, und heute sogar einen Botschafter des Europameisters. Trikot ist unterschrieben, vielen Dank. Ja, was immer wir jetzt damit machen werden, oder? Das wird vielleicht irgendeinem guten Zweck versteigert oder mal schauen, wir werden das auf jeden Fall in Ehren halten. Ja, auch ich habe viel gelernt hier bei der Nachspielzeit. Ich möchte mich danken, vor allem bei dir. Vielen Dank, du warst ein großartiger Experte, war jeden Tag an meiner Seite.
Danke.
Außer es war nur mit Aga Gündüz hier und den auch. Vielen Dank natürlich auch an die Jungs von der Technik, die da hinter der Kamera stehen und ganz viel gearbeitet haben. Es hat fast immer alles geklappt, wie das ist. So bei der Technik, unsere Maskenbilderin Dani hat auch großartige Arbeit geleistet, wie man sieht. Danke an Richard Gasel, der uns hier das Vertrauen geschenkt hat und uns diesen Stammtisch ermöglicht hat. Ganz lieben Dank an Alexander Strecher, der war vor Ort vom Kurier und hat immer Videos gemacht, die er uns dann geschickt hat. Und wir hatten so das Gefühl, wir sind live dabei bei dieser Euro und nicht nur am Stammtisch. Und nicht zuletzt die beiden Damen, die hier alles schupfen, den ganzen Laden. Das ist die Karin Höllberg, vielen Dank. Und die Daniela Sonn, die ist Gott sei Dank schon auf Urlaub, die hat Glück gehabt. Das war die Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier, heute mit Markus Katzer. Viel Glück bei der WM. Noch eine gute Kaderzusammenstellung. Und Stefano Bernardin, gehst du jetzt schlafen oder weiter feiern?
Jetzt wird gefeiert.
Jetzt wird gefeiert.
Jetzt wird vorbereitet für die WM.
Genau, in eineinhalb Jahren geht es weiter mit
eine
der
Woche
Weltmeisterschaft.
Ist wieder, ne?
Ein großes Ereignis. Ja, danke nochmal dir. Auch heute eine großartige Analyse. Es hat auch heute sehr großen Spaß gemacht.
Und danke dir, du machst das wirklich hervorragend, muss ich wirklich sagen. Nein, wirklich ganz toll.
Ja.
Uli, war eine sehr schöne Zeit mit dir.
Ja, für mich auch, danke. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke, tschüss.